Ich möchte zum Anfang beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leiten will. Und als du auf dieser Erde warst, hast du sehr viel über Geld geredet. Und wir bitten dich, dass du uns einfach offene Herzen schenkst, zu hören, was dein Wort dazu zu sagen hat. Amen. Ja, das Thema steht in Licht und Leben, ist von Karl angekündigt worden. Geld und Finanzen in der Gemeinde, und der Christian hat dazu einen Text ausgesucht, an den ich mich versuchen werde zu halten. Es gibt natürlich noch viel mehr zu dem Thema zu sagen, als jetzt dieser Text tut, aber es ist ein guter Anfang. Der vorgeschlagene Text ist ein Teil eines größeren Abschnittes in 2. Korinther, zwei ganze Kapitel, Kapitel 8 und 9, redet Paulus eigentlich nur über das Geld, über eine Kollekte, die gesammelt werden soll. Und er hat dieses Thema schon im ersten Brief angeschnitten. Am Ende vom ersten Brief schreibt er, in 1. Korinther 16, nun noch ein Wort zu der Geldsammlung für die Gläubigen. Macht es so, wie ich es euch auch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Am ersten Tag jeder Woche soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Nun, das stellt sich natürlich dann gleich die Frage, ja, ist das, was wir hier in der Gemeinde so praktizieren und in vielen Gemeinden praktiziert wird, eigentlich ja falsch? Denn er sagt ausdrücklich und eindeutig, man soll das zu Hause auf die Seite legen, und steht nichts davon, dass man das im Gottesdienst einsammeln soll. Aber es ist klar, dass diese Anweisung eine konkrete Anweisung an die Korinther war. Eine konkrete Situation und für diese Situation eben die Anweisung. Aber die Prinzipien, die dahinter stehen, wie so oft in der Bibel, wenn es um konkrete Situationen geht in der damaligen Zeit, gibt es trotzdem Prinzipien, die dahinter stehen und die auch für uns heute noch gelten. Der Anlass des Schreibens im 2. Korinther war ja die Sammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob Karl irgendwas sagen wird, wozu die Kollekte nachher ist, aber ich vermute, dass sie nicht, zumindest nicht ausschließlich, für die Gläubigen in Jerusalem ist. Aber wieder, das Prinzip, was dahinter steht, ist das Gleiche. Ich hätte zum Anfang eine Frage. Was ist eurer Meinung nach der bekannteste Vers der Bibel über das Geben? In der Annahme, dass ihr irgendeinen kennt. Bitte? Lauter ich. Gut, geben ist seliger als nehmen. Sehr bekannter Vers, Apostelgeschichte 20. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Werden wir heute noch sehen, 2. Korinther 8, 9, bitte. Du bist zu schnell, aber die meisten von uns denken nicht an Johannes 3,16 als erstes. Wenn es um Geld und Finanzen geht und dann in dem Zusammenhang über Geben geredet wird, dass dann Johannes 3,16 der wohl zumindest in unseren Kreisen bekannteste Vers der Bibel ist über das Geben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott ist der Geber. Gott gibt, das ist seine Natur. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Das ist der Ausgangspunkt alles Gebens. Geben ist Gottes Idee, das ist Gottes Natur. Und so schließt Paulus diese zwei Kapitel in 2. Korinther, Kapitel 8 und 9, am Schluss mit diesen Gedanken. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Andere Übersetzungen sagen da seine unsagbar reiche Gabe, sein unfassbares Geschenk oder sein unsagbar großes Geschenk, sein unbeschreiblich großes Geschenk. Wir kriegen die Idee. Paulus ist so begeistert von dem Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und er bezieht sich hier natürlich dann auf Jesus und das Evangelium. Und so, wenn wir uns also unseren Text anschauen, dann sehen wir zuerst den Anlass der Großzügigkeit, von der Paulus dann redet in diesem Text. Dass Gott der Anlass ist, dass Gott der Geber ist. Gottes Geben ist die Grundlage unseres Gebens. Wir können nur geben, weil Gott uns zuerst gegeben hat. Und als seine Kinder wollen wir seine Nachahmer werden, wie Paulus im Epheserbrief schreibt, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Wir haben seine Natur bekommen und deswegen gehört es zur Natur der Christen, dass sie geben. Gott hat aber nicht nur seinen Sohn gegeben, sondern Paulus schreibt in Römer 8, 32, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Gott überhäuft uns. Er schenkt uns alles, was wir brauchen, auf geistlichem Gebiet, aber auch auf anderen Gebieten und noch mehr als das. Und so sagt Paulus auch in diesem Abschnitt in 2. Korinther 9, Vers 8. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Gott ist nicht knausrig, er gibt nicht nur ein bisschen, sondern er beschenkt uns reichlich. Und auf dieser Basis redet dann Paulus über unsere Großzügigkeit und eine Aufforderung dazu an die Korinther. Wie gesagt, das Prinzip gilt dann auch für uns. So fängt er an in Vers 6. Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Also wenn Karl die Kollekte eben nach der Predigt getan hat, dann sagt hier schon klar, dass das eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Denn jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Und vor allem nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt oder manipuliert fühlt oder überredet fühlt, sondern Gott liebt fröhliche Geber. Das Bild, was Paulus verwendet aus der Landwirtschaft, ist wohl jedem klar, dass normalerweise, wenn sonst alles gleich ist, dann hängt die Größe der Ernte davon ab, wie viel man gesät hat. Wie gesagt, wenn sonst alle äußeren Bedingungen gleich sind. Aber Paulus will uns ja hier nicht eine Lektion aus der Agrarwissenschaft geben, sondern, ja, wovon redet er? Vielleicht dachte er ein bisschen an die Sprüche, wo es heißt, mancher teilt mit vollen Händen aus und bekommt doch immer mehr. Ein anderer spart über Gebühr und wird doch arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Ein Prinzip, das wir an vielen Stellen in der Bibel finden. Aber man muss dazu sagen, Sprüche sind keine Verheißungen, sondern Sprüche sind Beobachtungen. Denn wenn man diesen Vers jetzt so nimmt als Verheißung, dann wäre das also die Methode, reich zu werden. Ist einfach geben, geben und man kriegt immer mehr dazu. Und es gibt ja auch Gruppen, die das so verstehen. Aber wie gesagt, Sprüche sind keine Verheißung, Sprüche sind Beobachtungen, wie es oft ist, aber nicht immer so sein muss. Das ist also schon, vor allem ist es kein Trick, dass wir zu mehr Geld kommen, indem wir etwas mehr in die Kollekte tun heute. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt von dem Knecht, der einen geizigen Herrn hatte und der wusste genau, dass er diesen Knecht sehr wenig bezahlt. Und dann hat er in der Kollekte oder in dem Gottesdienst gesehen, wie viel der eine Kollekte gegeben hat. Das konnte er gar nicht fassen. Dann hat er zu ihm gesagt, also ich verstehe das nicht, wie kannst du so viel geben? Oh, sagt er, Gott gibt reichlich zurück. Und daraufhin hat der reiche Bauer dann auch mal 10 Euro in die Kollekte geschmissen und war ganz aufgeregt, hat er ihm dann erzählt, stell dir vor, als ich nach Hause gegangen bin, habe ich tatsächlich 10 Euro gefunden. Und der Knecht sagte, na, das ist bei dir anders. Von einem Geizigen nimmt Gott nichts an. Das ist also kein Trick, keine Verheißung hier. Aber der Segen Gottes, von dem er ja auch geredet ist, ist ja nicht nur materiell. Wir denken oft, wenn jemand ein gesegneter Mensch ist, das heißt, dass es ihm gut geht, finanziell. Aber der Segen Gottes hat ja viele Aspekte. Und ich denke, davon redet Paulus im Philipperbrief, wenn er sich dort für die Kollekten oder für die Gaben, die die Philipper geschickt haben, bedankt. Und er sagt, denkt nicht, dass es mir auf euer Geld ankommt. Mir liegt daran, dass sich euer eigenes Guthaben vermehrt. Ich meine, dass euer Glaube einen Ertrag bringt, der euch bei Gott gutgeschrieben wird. Paulus sieht also das Geld nicht im Vordergrund, sondern er sagt, da geht es um viel mehr. Bei dem, was ihr gebt, wird euer Guthaben vermehrt, euer Ertrag, der im Himmel gut geschrieben wird. Das ist natürlich ein Gedanke, den Jesus ja an mehreren Stellen deutlich gemacht hat. In der bekannten Bergpredigt in Matthäus 6, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Schätze im Himmel sammeln. Oder in Lukas 6 geht er fast noch weiter und sagt, schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß, denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Paulus und auch Jesus hier machen deutlich, wenn wir Geld weggeben, dann verlieren wir das ja nicht. Dann geben wir es ja nicht weg, sondern wir investieren es. Und es wird einen hohen Ertrag bringen. Es wird uns vielfach zurückgegeben werden in der Ewigkeit. Und deswegen, sagt Paulus, ist das Geben nie widerwillig oder gezwungen. Ja, niemand, denke ich zumindest, der Aktien kauft, tut das widerwillig und gezwungen, sondern er tut es, weil er damit rechnet, dass es einen hohen Ertrag bringt. Was natürlich nicht immer der Fall ist, zum Unterschied von diesem, was wir im Himmel anlegen und dort investieren. Und so sagt eben Paulus, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Jeder soll selber entscheiden, wie viel er gibt. Da komme ich noch darauf zurück. Aber dieses Geben ist eben nicht widerwillig und unter Zwang, weil eben Gott Menschen liebt, die gerne geben. So, warum? Warum ist das Gott so wichtig, dass wir eben nicht gezwungen, nicht widerwillig und so weiter geben, sondern dass wir es aus ganzem Herzen tun? Nun ganz einfach, weil wir eben damit ihm ähnlich sind und ähnlich werden. Weil wir damit beweisen, dass wir nicht am Geld hängen, dass das Geld nicht unser Götze ist, dass es nicht unser Herr ist. Denn da gibt es eine große Konkurrenz. Und Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Und indem wir großzügig Geld hergeben, beweisen wir, dass wir nicht dem Geld dienen, sondern dass wir Gott dienen. Und wir können großzügig sein, weil Gott großzügig ist. Dann im nächsten Vers, 2. Korinther 9, Gott aber ist mächtig, euch alle Gnade im Überfluss zu geben, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu allem guten Werk. Er gibt uns Gnade im Überfluss. Und Paulus überschlägt sich hier fast mit den ganzen allen. Gott aber ist mächtig, euch alle Gnade im Überfluss zu geben, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu allem guten Werk. Gibt da sogar einen Fachausdruck dafür, Paronomasie. Keine Angst, ich habe das gestern auch noch nicht gewusst, dass das so heißt. Aber wenn man so denselben Wortstand nimmt und wiederholt, um etwas ganz, ganz, ganz deutlich zu machen. Dieser Überfluss, dieses Alle, gibt keine Ausnahme. Und dann sagt er weiter, Gott, der dem Seemann Samen und Brot gibt, der wird auch euch Samen geben und ihn aufgehen lassen, damit ihr Früchte eurer Gerechtigkeit, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Die Reihenfolge in diesem Vers ist interessant. Er gibt dem Seemann Samen und Brot. Zuerst Samen und dann Brot. Das ist kein Zufall. Denn wahrscheinlich hatte Paulus Jesaja im Kopf, wo das so ähnlich dann steht. Denkt an den Regen und den Schnee, sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar, alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Für den Bauer ist der Same für die nächste Aussaat wichtiger als das Brot. Denn wenn er den ganzen Samen jetzt isst, dann hat er nächstes Jahr gar nichts. Während wenn er jetzt hungert, aber den Samen verwendet, um auszusehen, dann hat er nächstes Jahr eine Ernte. Auch das ist ein Gedanke, der öfter in der Bibel vorkommt. Dass die Prioritäten so anders sind in der Bibel, als wir sie gewohnt sind. Denn wir würden sagen, das Erste ist, dass Gott uns versorgt, damit wir genug haben. Und Gott sagt, na, zuerst mal, dass du genug hast zum Geben. Und dann auch, dass du genug hast für dich selbst. Es ist interessant, dass manche Übersetzungen, ich habe mehrere angeschaut, und mehrere drehen das um. Weil es ist einfach vom Gefühl her, ist es falsch. Zuerst das Brot. So sagt eine andere, er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Ich denke, da sieht man, wie stark dieses Denken sogar manche Bibelübersetzer prägt, dass sie die Reihenfolge, die im Urtext eindeutig da ist, einfach umdrehen. So, das sind ein paar Aufforderungen zur Großzügigkeit. Aber dann zeigt Paulus auch noch die Auswirkungen dieser Großzügigkeit. Und da gibt es mehrere in den nächsten Versen. Ich würde sagen, zuerst mal, Gott wird dadurch geehrt. In Vers 11, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die sie empfangen, Gott danken. Und Dank ehrt Gott, sagt Psalm 50, 23. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. Gott wird geehrt, wenn wir geben, weil die Empfänger oder die davon profitieren, Gott danken und ihn damit ehren. Im nächsten Vers, Gott wird gedient. Denn die Hilfeleistung, die in diesem Gottesdienst besteht, hilft nicht nur dem Mangel der Heiligen ab, sondern bewegt darüber hinaus viele Menschen zum Dank an Gott. Ich bin mir nicht ganz im Klaren, warum diese Übersetzung Gottesdienst in Anführungsstriche stellt, denn das Wort dort ist tatsächlich Gottesdienst. Ist der kultische Dienst, also das, was wir am Sonntag normalerweise feiern. Er sagt, diese Kollekte, dieses Geld, das ihr schickt, das ist wirklicher Gottesdienst. Gott wird gedient. Kollekte ist also Teil des Gottesdienstes. Ich kenne mehrere Gemeinden, die sammeln im Gottesdienst keine Kollekte, weil irgendwie ja Geld und Glaube passen nicht zusammen. Ich fürchte, die haben solche Verse noch nicht ganz verstanden, dass wir auch mit unserem Geld Gott ehren und dass er dadurch angebetet wird. In Philipper 4 am Schluss schreibt Paulus, diese Gabe, das Geld, was er von den Philippern bekommen hat, ist wie ein Opfer, dessen Duft zu Gott aufsteigt und an dem er seine Freude hat. Wenn der Geldbeutel nachher rumgereicht wird, ich nehme an, ihr werdet nichts riechen. Aber es ist ein Duft, der zu Gott aufsteigt und an dem er seine Freude hat. Das ist wahre Anbetung. Dass Gott wird dadurch verherrlicht im nächsten Vers. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Wenn wir wenn ich in verschiedenen Gemeinden bin, dann wird ihm oft gesagt, und jetzt haben wir unseren Lobpreisblock oder was immer. Und ich habe es noch nie erlebt, dass dann die Kollekte durchgegeben wird. Sondern Lobpreis in unserem Denken hat nur mit Singen zu tun. Aber in der Bibel hat Lobpreis mit viel mehr zu tun, nämlich mit unserem ganzen Leben natürlich. Aber eben auch an manchen Stellen deutlich mit unserem Geben. Und noch eines, Gottes Gnade wird sichtbar. Weil sie sehen, dass Gott euch in so überreichem Maß seine Gnade erwiesen hat, werden sie für euch beten und sich nach euch sehnen. Geben ist, da wird die Gnade Gottes sichtbar. Geben ist Gnade Gottes. Das hat er im Kapitel davor so deutlich gemacht, der Paulus. Als er dort schreibt, in Kapitel 8 am Anfang, und nun, liebe Geschwister, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Gottes Gnade hat etwas bewirkt, nämlich, dass diese Christen dort, obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Das ist Gnade Gottes. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Das ist umwerfend. Die bitten darum, dass sie doch auch etwas beitragen dürfen. Dass sie, nicht weil sie so viel haben, sondern im Gegenteil, sie haben wenig, aber die Gnade Gottes bewirkt das, dass sie geben. Aber diese Großzügigkeit hat natürlich auch ganz praktische Auswirkungen. Er sagt in Vers 12, und dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, und dann geht es ihm weiter mit geistlichen Aspekten, aber der erste Teil macht deutlich, diese Gabe lindert auch Not in der Gemeinde in Jerusalem. Das ist etwas, was wieder die Bibel betont. Paulus im Galaterbrief sagt, solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Christen sind also Menschen, die Gutes tun. Aber nicht nur Not lindern, physikalische Not, sondern auch die geistliche Not. Auch das Evangelium muss verkündet werden und auch das kostet Geld. Das schreibt Paulus in Philipper 1. Ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Wörtlich heißt es dort, er dankt für die Partnerschaft am Evangelium. Und diese Partnerschaft bestand in diesem Fall mit Geld. Er kommt eben am Schluss des Briefes darauf zurück und macht deutlich, was das Ganze bedeutet. Sie haben von Anfang an ihn finanziell unterstützt, damit er das Evangelium verkündigen konnte. Als sie mal nicht Geld schicken konnten, aus welchen Gründen auch immer, dann musste Paulus arbeiten, dann musste er Zelte machen. Und das lesen wir, dann konnte er natürlich nur am Abend noch das Evangelium verkündigen. Aber als dann das Geld wiedergekommen ist, dann lesen wir, dass er wieder den ganzen Tag das Evangelium verkündigen konnte. Das heißt, das Geld, das wir geben, dient dazu, Not zu lindern. Aber es dient auch dazu, dass das Evangelium verkündigt wird. Und zwar nicht nur bei uns, sondern natürlich darüber hinaus. Nun, eine Klarstellung dazu noch. Wir denken bei Geld und Finanzen meistens sofort an, wie viel? Das ist die Frage. Gott denkt, haben wir gesehen, an das Warum. Warum geben wir? Nicht wie viel geben wir, sondern warum geben wir? Und wir denken eigentlich, wie schon angedeutet, an Geben. Aber Gott schaut eigentlich auf das Behalten. Wir kennen die Geschichte, wo Jesus dort im Tempel sitzt und den Kollektenkasten gegenüber, der wurde nicht rumgereicht, sondern der stand fixiert dort. Und dann sieht er, wie viele Leute Geld geben, manche viel Geld geben. Und dann kommt eine arme Witwe. Und er sagt zu seinen Jüngern, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Das heißt, Jesus hat nicht geschaut, wie viel geben sie in Wirklichkeit, sondern wie viel behalten sie. Ich denke, dass wir, da schließe ich mich ein, oft ein falsches Verständnis von Geld haben. Wir denken, wir geben von unserem Geld etwas, aber die Bibel macht deutlich, nee, das gehört ja nicht uns, sondern die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Und das haben wir erst schon, hat Karl gelesen am Anfang in 1. Korinther 1, wir gehören dem Herrn und damit gehört auch alles, was wir haben, alles, was wir sind, gehört dem Herrn. Das heißt, wir sind nicht Besitzer. Das Geld gehört nicht uns, sondern wir sind nur Verwalter, wie es Jesus in dem Gleichnis so schön erzählt. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen und er vertraute ihnen sein Vermögen an. Das hat Gott getan. Er hat uns Vermögen anvertraut, dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber es gehört nicht uns. Es ist anvertraut. Diese Verwalter, diese Diener, die mussten von dem Geld, was Gott ihnen oder der Herr ihnen anvertraut hat, von dem mussten sie ja auch leben. Und sie mussten es verwenden, um für den Herrn noch mehr Geld zu kriegen, es zu investieren. Und genauso ist es bei uns. Gott hat uns Geld anvertraut. Nicht nur Geld, auch Zeit, auch Gesundheit und so weiter. Aber er hat uns Dinge anvertraut, die wir brauchen zum Leben. Aber nicht nur, sondern wir brauchen sie auch, um sie zu investieren für das Reich Gottes. Und das Dumme ist, da gibt es jetzt keine Formel. Gott sagt uns nirgends, also so viel darfst du für dein eigenes Leben verwenden davon und so viel musst du im Reich Gottes investieren. Manche Gemeinden haben eine Formel. Die lehren sehr deutlich und sehr klar, 10% gehört Gott. Und wie gesagt, das ist der erste Irrtum ist schon, 100% gehört Gott, nicht 10. Und der zweite Irrtum ist, dass das Neue Testament nirgends lehrt, sondern wir haben ja gelesen, jeder soll so viel geben, wie er sich vorgenommen hat. 10%, das waren die Steuern im Alten Testament, hat also nichts mit unserem Geben heute zu tun. Denn wir haben ja keine Kirchensteuer, zumindest in den Freikirchen nicht. So, es gibt also keine Formel. Und deswegen gibt es, es gibt also jetzt keine Regel, dass man sagen kann, also wenn ich so viel verdiene, dann muss ich so viel geben. Nein, es ist deine Entscheidung. Du bist Verwalter. Gott hat dir Geld anvertraut und du musst entscheiden, wie du es verwendest. Und da gibt es Unterschiede. Der eine braucht mehr fürs Leben. Der kann nicht leben ohne dies oder jenes. Und ein anderer, der braucht das gar nicht. Der kommt mit viel weniger aus. Deswegen können wir auch nicht vergleichen. Man kann schauen, wie viel der andere gibt oder wie viel der andere behält oder was der für ein Auto fährt oder was immer sonst. Nein, jeder, sagt die Bibel, steht vor seinem eigenen Herrn. Und jeder wird für sich Rechenschaft abgeben und nicht für den anderen. Nun, wie gesagt, ich komme ja doch jetzt wieder in vielen Gemeinden rum. Und mir fällt auf, dass sehr oft bei dem Gebet nach der Kollekte wird gedankt, für das Geld, aber es wird auch gedankt, dass wir Gott etwas zurückgeben konnten von dem, was er uns gegeben hat. Dann wird meistens um Weisheit gebetet, für die Leute, die dann verantwortlich sind, das Geld zu verwalten, in der Gemeinde und so weiter. Und das ist jetzt absolut keine Kritik, versteht mich da nicht falsch. Aber wenn ich das so sehe, was Gott über das Geld sagt und über, dass es ihm gehört und dass wir nur Verwalter sind, dann denke ich, es wäre viel passender, Gott zu danken, dass wir etwas behalten durften von dem Geld. Es gehört ja alles ihm. Auch dass wir nicht alles in die Kollekte geben mussten, sondern dass wir etwas behalten durften, damit wir vielleicht nachher essen gehen können oder was immer sonst. Das ist ein Vorrecht. Er vertraut uns das an. Er vertraut uns genug, dass wir weise Verwalter sind. Und deswegen würde ich dann nicht nur auch, aber nicht nur, um Weisheit für diejenigen beten, die für das Geld verantwortlich sind, dass es eingesammelt wird, sondern um Weisheit für mich persönlich. Dass ich das Geld, was ich noch behalten habe, weise verwalte. Und dass ich das weise einsetze. Ich darf es einsetzen für Dinge, die ich genieße, aber ich darf es auch einsetzen für das, was das Reich in Gottes baut. Ich darf ihm also danken, dass er mir nicht nur Samen für die Aussaat gibt, sondern sehr wohl auch Brot für mein Leben. Und dass wir damit ihn dann ehren und verherrlichen und anbeten dürfen. Das möchte ich noch zum Schluss zusammen tun. Ja, Jesus Christus, wir können nur staunen, dass du uns so viel anvertraust, obwohl du weißt, dass wir manchmal nicht weise Verwalter sind. Und wir bitten dich einfach um Weisheit, das, was du uns anvertraut hast, zu deiner Ehre einzusetzen. Wir danken dir, dass dein Wort auch darin klar ist, dass wir es Dinge genießen dürfen, dass wir Dinge kaufen dürfen, die uns gut tun, aber dass wir auch dieses Geld haben, dass du uns reichlich segnest, damit wir eben nicht nur für uns selbst haben, sondern damit wir andere damit segnen können. Und so bitte ich dich, dass du unseren Blick immer wieder darauf lenkst, dass wir selbst und alles, was wir haben, dir gehört, dass du unseren Blick darauf lenkst, Herr, dass es eine Ewigkeit gibt und dass das, was wir jetzt hier tun, Auswirkungen auf die Ewigkeit hat. Dass das, was wir hier investieren in dein Reich, dass das einen reichen Ertrag bringt. Wir geben zu, Herr, dass wir da gar nicht verstehen, was das genau bedeutet. Aber wir können sicher sein, dass wir in alle Ewigkeit staunen werden über deine Weisheit und dich anbeten und dir danken werden. Amen.